Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner und ich bin heute zum letzten Mal vor Weihnachten zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo.
Was ist der Locker Room Talk? Jetzt ist es aber nochmal Zeit vor Weihnachten.
Bis endlich. Hello Lochner, KR Krieger und der Locker Room Talk, weil wir ja in der Umkleide sind, in der Imaginären und über die Themen sprechen, über die man eigentlich nur mit sehr, sehr guten Freunden mit einem Handtuch um die Lenden gewickelt spricht. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins WWW hinaus posaunen.
Und wir sind richtig besinnlich. Wir wollen euch ein bisschen mitnehmen, vielleicht ein bisschen ja, Revue passieren lassen. Aber keine Sorge, es wird nicht langweilig. Wir können eigentlich gleich schon eine spicy Geschichte hier apropos Handtuch und Unterhosen erzählen. Aber das will ich jetzt nicht zu viel verraten. Hier, wir kommen gerade frisch aus der Schweiz und aus dem Borolac. Es war wirklich schön.
Das stimmt, ja.
Aus Zürich.
Naja, ich muss sagen, wenn man da reinsteppt, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, das war das erste Mal über Weihnachten, also zur Weihnachtszeit im Borolac, wie das da dekoriert ist, das ist schon so die alte, schöne Welt.
Es ist wie, ich habe es zu dir gesagt, es ist wie so ein 90er-Film,
ja.
So in echt, so ein New York-Lifestyle, 90er-Jahre-Vibe, wirklich so diese schöne alte Welt.
Wirklich, ja.
Altes Geld, so ja. Keine Probleme.
Ja, ja, ja. Alt, schön.
Prächtig, stilvoll.
Ja. Also da
fast
da,
schon ein bisschen dekadent, aber trotzdem sehr niveauvoll.
Wirklich, das ist so die Nichtskrise. Es gibt in Deutschland ja schon sehr, sehr lange eine Dienstleistungskrise. Ja, überall dort, wo Dienstleistung ist, gibt's ja irgendwie Probleme. Dort nicht. Das ist alles passt. Und wenn etwas nicht passt, dann wird es passend gemacht. Und das hat den Effekt, Orte haben das selten. Aber Orte, die sowas haben, sind sehr mächtig. Du kommst rein und du spürst die Außenwelt nicht mehr. Es ist wirklich wie so ein eigener Kosmos.
Ja, du gehst rein, die Tür geht zu und du bist einfach, ja, es ist wie ein anderer Planet
so.
Fast schon. Ne?
Und das führt dann auch dazu, dass es wirklich Monopoly-Geld ist. Also gut, die Preise dort sind absurd. Ja. Aber in dem Augenblick ist dir das eigentlich vollkommen egal. Und die Quittung kommt im wahrsten Sinne des Wortes erst beim Checkout. Und dann merkst du eigentlich, was da eigentlich passiert ist.
Ja, das ist wie im Casino, wo keine Uhren hängen.
So ja, ein bisschen. Und wo
die
CO2
Zeit bleibt aber auch ein bisschen stehen. So, ja?
Ja.
Man hat kein Zeitgefühl mehr so richtig.
Ja, das ist schön.
Schön. Aber ein Learning, das passt auch gut dazu, des Jahres ist wirklich, vielleicht zähle ich noch zwei Monate dazu, im alten Jahr, als wir hier reingezogen sind, Geld liebt Wasser. Das klingt erstmal blöd, aber es ist wirklich so, Geld muss sich bewegen. Und das Schlimmste ist Leute, die wirklich auf ihrem Geld sitzen und einfach nur bunkern, also die nicht investieren, damit meine ich jetzt am Kapitalmarkt, aber auch in sich selbst, wenn man ein Unternehmen hat. Also man sollte jetzt wirklich vorsichtig sein und nicht mit dem Geld um sich werfen, aber wirklich einfach immer so klein bleiben und sagen, oh, ich wäre mir auch überlegt, hier beim Studio dann, als wir hier rein sind, ja, hat sich die Miete, glaube ich, schon verdoppelt, würde ich sagen, oder? Ja, schon deutlich teurer oder sogar ein bisschen mehr. Also ja, aber wir haben ja mal den Tipp bekommen, der Anzug muss auch mitwachsen. Also wenn du einfach, du kannst ja gut sein und erfolgreich sein, aber wenn du einfach immer in deinem XS-Anzug stecken bleibst und dann bleibst du halt einfach ein Würstchen im Endeffekt oder du bleibst halt kleiner als du bist. Und das muss man natürlich ausbalancieren. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie zu prassen oder irgendwie anzugeben. Es geht einfach darum, Geld dann auch mal auszugeben, wenn man sagt, ja, das ist sinnvoll oder auch dann im Borolac zu sein zum Beispiel. Das macht auch was mit einem. Das ist, glaube ich, schon auch wichtig. Also das klingt vielleicht für den einen oder anderen bescheuert, aber geht einfach mal in ein schönes Hotel. Geht einfach mal in einen Luxusladen. Da geht es jetzt gar nicht darum, dass man Geld ausgibt, dass man was kauft, sondern einfach mal, das macht schon auch was mit einem. Das gibt einem auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Die meisten Leute sagen, oh, das ist nichts für mich und da traue ich mich gar nicht rein. Das hat schon ein ganz anderes Selbstverständnis, wenn man einfach sich so ein bisschen in einer anderen Welt bewegt. Kann auch sein, dass man sagt, ist gar nichts für mich, dann weiß man es aber auch. Das Problem ist nur, wenn Leute immer sagen, oh nee, ist nichts für mich und dann bleibst du immer so in so einem ganz kleinen Anzug stecken. Es gibt auch Leute, die mögen das überhaupt nicht. Aber wenn man so ein bisschen weiterkommen will, dann sollte der Anzug nicht zu klein sein, weil sonst kriegt man auch irgendwann keine Luft mehr und dann fällt das auch mal schnell in sich zusammen.
Voll.
Wachstum. Kontrolliertes Wachstum, ja, würde ich es nennen.
Und es zeigt einem auch häufig, was eigentlich alles möglich ist und was Kundenservice bedeutet. Auch für einen selber, was Freundlichkeit bedeuten kann, ja, Kundenorientierung ganz im Allgemeinen bedeuten kann. Und das ist dann schon echt schön. Ich meine, die Leute, einige von euch, viele von euch finden das ja gut und auch sehr lustig, wenn wir über sowas erzählen. Den einen oder anderen triggert das ja auch. Aber es soll ja jetzt gar nicht darum gehen, uns selbst zu beweihräuchern, dass wir dann mal ein paar Tage im Luxus leben oder sonst was. Aber das ist ja auch so die Entwicklung.
Wir arbeiten dort ja auch, das muss man auch dazu sagen. Ja, wir sind ja, ja nicht, dass wir da 10 Stunden im Spa liegen, sondern nee, drehen ja dann auch Videos, wir machen Content, wir machen, es ist Business, das
ja,
muss man auch dazu sagen. Angenehm, aber trotzdem.
Ja, aber ich glaube, das gehört auch einfach dazu. Also ich habe gerne solche Reisen, wo ich wirklich hart arbeite. Und wir haben richtig geile Videos dort gedreht. Aber wo man dann auch abends dann auch sich und das Leben auch mal genießen kann. Das gehört einfach dazu. Und ich kann mich dran erinnern, wir haben ja vor einem Jahr auch den Weihnachtstalk gemacht oder so ähnlich. Und ich kann mich ganz neblig dran erinnern, wir hatten so gefragt, uns selber oder untereinander, was, unter welchem Motto soll dein 2025 stehen? Mhm. Musst du da dran zurückdenken, weil ich
kann mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern.
Doch, ich weiß noch, ich glaube,
guck mir das Video nochmal an.
Ich glaube, ich weiß, was ich gesagt habe. Das war echt jetzt in der Rückbetrachtung ein, was für ein naiv schöner Gedanke. Ich habe gesagt, ja, ich möchte das 2025, dass ich in die Balance komme. Ich wollte das unter dem Credo Balance stellen. Ich glaube, ich hatte noch nie ein unbalancierteres Jahr in meinem Leben als 2025. Aber es fühlt sich, es war trotzdem richtig. Also erstmal Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr wirklich so treu uns dabei auch begleitet habt
und
auch immer mehr geworden seid. Das freut uns ungemein. Also das ist, Das sagt man immer so. Und gerade wenn das
Influencer
sagen, ja, ohne euch wäre das nicht möglich. Aber es ist ja nun mal wirklich so. Wenn das hier niemand schauen würde, wenn Mario niemand schauen würde auf dem Hauptkanal, wenn bei Beating Beta keiner wäre, ja, dann könnten wir es nicht machen. Und uns bedeutet das einfach sehr, sehr viel. Und wir haben echt eine geile Community und da wollten wir jetzt auch einfach mal Danke sagen. Das jetzt mal nur kurz am Rande.
Und schon mal vorab frohe Weihnachten.
Also ja.
Es sind ja noch ein paar Tage, aber wir hoffen, dass ihr vielleicht auch schon am 22., 23. frei habt und ein bisschen besinnliche Zeit habt.
Und warum ich das sage, ist Thema Balance. Ich glaube, wir alle streben zum Teil nach Balance. Aber dieses Jahr, ich habe das einfach gemerkt, ich bin noch nicht in der Lebensphase, um ein ausbalanciertes Leben zu haben. Ich bin einfach noch zu jung und ich habe auch einfach noch zu viele Ziele. Und ich bin auch einfach noch zu weit von dem Stadium entfernt, wo ich sein will. Und das bedeutet, dass ich mir Balance nicht leisten kann. Das Jahr war mit so viel Arbeit verbunden wie noch nie, mit so viel Stress verbunden wie noch nie. Und das ist aber auch jetzt, wo es so ein bisschen besinnlicher wird, auch schön, denn was konnten wir dieses Jahr alles machen? Ich meine, wir sind noch vor 12 Monaten zu zweit in das Jahr gestartet. Zu zweit. Jetzt, es gab nicht einen Tag hier im Büro, wo wir alleine waren. Gibt's nicht. Ist immer ein Team. So, das ist, und mittlerweile, und ich, gerade so in den ersten Monaten, auch wir mussten uns da dran gewöhnen und das hat auch wehgetan, zum Teil, ja. Der Anzug, der kleiner wurde, das hat wehgetan, so, weil man gewachsen ist. Und auch wir mussten da reinfinden, was es bedeutet, nicht mehr selbstständig zu sein oder uns zu zweit,
wir sind ein
altes Ehepaar, sondern halt auch wirklich, ja.
Das ist jetzt Unternehmertum, das ist Chef sein, Unternehmertum. Wachsen, so.
Ja, und ich bin,
alles.
Und für diese Inbalance und für den Schmerz bin ich am Ende des Tages unfassbar dankbar. Und deshalb, das Jahr 2025 war auf jeden Fall sehr, sehr nicht balanciert.
Nee, aber es hat Spaß gemacht, es war anstrengend, aber es war trotzdem, es ist, finde ich, nochmal eine andere Anstrengung, weil es war, muss man sagen, ein sehr erfolgreiches Jahr. Also 2024 war es ist schon interessant, wenn man zurückblickt, 2024 war für uns, glaube ich, sogar vielleicht noch wichtiger, weil wir da den Grundstein gelegt haben, um überhaupt das machen zu können. Aber 2024 war am Ende dann gut, aber eigentlich ein sehr zähes Jahr. Auch so ein Umbruchsjahr, wo wir wirklich Ideen hatten, wo wir Pläne hatten und die muss man dann erstmal, das ist wie man so eine Mannschaft umbaut, wenn man erstmal die Handschrift reinbringen muss und dann spielt die Mannschaft vielleicht erstmal nicht so gut und man sagt, ja, wo ist denn da die Handschrift? Man muss das dann erstmal sozusagen eintrainieren, einüben. Die ganzen, wie sagt man, die Abläufe erstmal reinkriegen und dann irgendwann läuft's flüssiger und das haben wir, glaube ich, 2024 sehr gut hinbekommen, uns da auch durchgequält. Da haben wir damals auch, glaube ich, drüber gesprochen, hier, wenn wir das nicht gemacht hätten, wären wir schon pleite und hier, da und hier. Und da haben wir, finde ich, sehr gut durchgezogen, sind sehr gut ruhig geblieben, haben aber trotzdem, ich würde sagen, wir hatten Panik im Kleinen. Also wir haben wirklich viel gemacht, sind aber sehr ruhig geblieben strategisch. Also wir haben viel gemacht und viel gewerkelt, aber wir haben es für einen großen Plan gemacht. Also wir sind jetzt nicht ständig abgewichen hin und her, sondern wir haben schon gemerkt, wir müssen was tun, wir müssen pushen, es muss besser werden, es ist jetzt nicht gut genug. Aber wir wussten eigentlich genau, wo wir hinwollen und haben das, glaube ich, sehr gut diesen Schmerz, ist vielleicht wird, ja doch, es hat schon, war schon Schmerz oder zäh, Rosskur, haben wir dann gut durchgezogen und wirklich dann auf dieses Ziel hingearbeitet. Und es ist auch immer schwerer, wenn du dann das Ergebnis nicht sofort siehst, sondern wenn du quasi arbeitest und dann das Ergebnis liegt dann ein bisschen weiter weg. Das ist natürlich immer schöner, wenn ich sage, ich arbeite und dann habe ich am Ende des Tages das Ergebnis oder am Ende der Woche oder am Ende des Monats. Und das ist dann auch immer so eine Kunst, dass man dann sagt, so, wir buckeln jetzt, wir wissen, wo wir hinwollen und dann gibt es die Belohnung vielleicht ein bisschen später. Das ist dann immer schon so ein bisschen zäher.
Ich meine, jetzt
lohnt sich dann umso mehr.
Jetzt in der Rückbetrachtung können wir das sagen, 2024 war das Jahr, wo es hätte scheitern können. Das ist
ja.
Also es hätte, also wenn ein paar Dinge anders geschehen, dann hätte es sein können, dass es uns so in der Kombi nicht gibt. Das ist in der Tat so. Ja. Und da bin ich sehr froh, dass wir da raus sind. Was nicht heißt, dass sowas, so eine Phase nicht nochmal kommen kann, aber es ist jetzt einfach ganz, auch eine ganz andere Professionalität drin.
Ja, das ist schon gut. Also wir haben echt viele Sachen verbessert, ob das Strukturen sind, ob das Team ist, aber auch das Niveau generell, das steigt natürlich auch durch ein Team, einfach weil du kannst ganz anders die Prioritäten verschieben. Zum Beispiel auf gute Weihnachtsfilme. Mal was, bisschen was Schönes einstreuen hier. Ich habe wirklich zwei gute neue entdeckt, die ich noch nicht kannte. Einen liegt auf der Hand, der ist tatsächlich neu, kann ich euch empfehlen, ist ganz nett. Es geht jetzt hier nicht um die große Philosophie, es geht wirklich um amüsante Weihnachtsfilme, die nicht komplett bescheuert sind. Oh What Fun ist ein neuer, kann ich euch empfehlen, Amazon Prime. Ist nett, so mit Michelle Pfeiffer kann man sich anschauen. Und ein richtig guter, der ist wirklich gut. Alle Jahre wieder Weihnachten mit den Coopers. Der ist wirklich so ein bisschen, der ist schon philosophisch, ist jetzt übertrieben, aber der hat ein bisschen mehr Anspruch. Ist unterhaltsam, aber auch so ein bisschen, ist gut. Kann die auch noch nicht.
Hm.
Kann ich mir empfehlen.
Ich mag den Grinch.
Ja, auf den stehe ich nicht so.
Das ist der einzige Weihnachtsfilm, woran ich mich gerade erinnern kann.
Ja, irgendwie
und hier täglich grüßt das Murmeltier, oder?
Ja, das begeistert mich. Auch dieser Chevy Chase-Film, das habe ich letztes Jahr schon viel Wut abbekommen. Diese Eine schöne Bescherung heißt er, glaube ich. Ja, das kann ich mir angucken, aber ich kann da nicht so richtig drüber lachen.
Gibt es nicht diesen Splatter, irgendwie Bad Sand?
Ja, der ist...
Das habe ich auch mal gesehen.
Ewig her, dass ich den gesehen habe, ja. Diese große Weihnachtsfilme. Ja, viele Weihnachtsfilme sind jetzt auch nicht so meine Baustelle, aber es gibt wirklich ein paar gute. So. Jetzt, irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, das Borolack, wir haben sehr gute Austern gegessen, muss man sagen.
Ja, erstaunlich gute Austern, weil es die Nummer 2 waren. Und die, ihr dürft jetzt in die Kommentare, die es wissen.
Die wissen.
Ja, die wissen, was damit
checkst
gemeint
du.
Ist. Ja, checkst du. Wer ja, checkt, checkst der du. Checkt.
Ja, wer checkt,
das der waren
checkt.
Nämlich die Nummer 2.
Ja, die waren wirklich...
Ja.
Ah, das wollte ich vorher sagen. Jetzt weiß ich wieder, jetzt bin ich auf der Spur, kaum Austern, Borolack. Service. Wir waren neulich in München essen. Essen war sehr gut.
Ja.
Also jetzt nicht eine 1, aber es war gut. Ich würde mal sagen, so eine 2.
Ja.
War gut, war sehr gut. Aber.
Auch Französisch.
Auch Französisch, aber irgendwie schon, es fängt schon an, wenn du so, du kommst in den Laden rein und es war nett so, aber du hattest jetzt überhaupt nicht das Gefühl, so du bist jetzt irgendwie. Es hat einen nicht so gepackt. Es war halt so. Es war ein bisschen wie Eisdielen-Vibe. So,
ja, nett, steril.
So ein bisschen Kantinen-Eisdielen-Vibe. War schon das erste Minuspunkt. Und Personal, die haben jetzt nichts krachend falsch gemacht, aber also, nee. Und da sind wir bei einer ganz wichtigen Stelle. Es heißt ja immer KI und Menschen werden immer unwichtiger. Ich glaube, Menschen werden natürlich an manchen Stellen ersetzt werden. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so bedauerlich ist. Ich glaube, das sind auch viele Stellen, wo die Leute vielleicht auch gar keinen Bock drauf haben, was, glaube ich, sogar an einigen Stellen erfreulich ist. Ich glaube, Menschen werden an vielen Stellen viel, viel wichtiger, weil ich finde, Personal in einem Restaurant, das Essen ist wichtig. Aber gutes Essen ohne irgendwie Vibe und Personal ist echt, wir haben auch gesagt, war gut, aber wir würden da nie wieder hingehen.
Nee.
Auch nichts Besonderes passiert. Und selbst wenn du Sterne-Essen hast, wenn der Vibe nicht stimmt, da fehlt so viel. Und unser Garçon da, der war toll, nett, kompetent. Du merkst, der hat vom Fach, der kann dir was erzählen. Das war einfach toll. Und das macht so viel Spaß, wenn du merkst, da ist jemand, der dir dann auch gleich was zum Wein erzählt, zum Champagner, dann hier Jahrgang und hier und da. Wo du merkst, der kennt sich wirklich aus. Das ist so ein Riesenunterschied. Voll. Und dann merkst du einfach, was das für eine wichtige Komponente ist. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist Wahnsinn.
Ich möchte aber gleich dazu sagen, nicht, dass uns jetzt die Leute hier wieder einige Dinge unterstellen. Es ist toll, wenn junge Leute auch diese Jobs machen möchten und dort was lernen möchten. Und es ist ja klar, dass irgendwann werden wir alle ins kalte Wasser geworfen. Das ist so. So. Und am Anfang ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das ist auch klar. Und jeder normale Mensch, ich hasse es, wenn Menschen in Restaurants die Bedienung oder den Service schlecht behandeln.
Das ist das Schlimmste, was es gibt.
Unfassbar unangenehm. Zum Glück hatte ich das noch nicht so häufig.
Das macht man nicht.
So, aber ich erwarte von jungen Kellnern und so nicht, dass die irgendein Wissen haben und mir irgendwelche Dinge erklären müssen. Aber Nettigkeit und Bemühtheit, das ist so die Grundlage bei allen.
Das macht ja auch schon viel Wett, so, dass du wirklich merkst, du machst es gern und du. So. Das ist ja schon mal.
Und gerade im Service, du hast recht, das ist eine so unterschätzte Dimension, wenn man essen geht. Und das ist auch das, was mich unfassbar nervt beim Michelin und bei Gomeo, bei diesen beiden Restaurants, für den weltweit führenden. Eigentlich Michelin ist so das große Ding, ja, ein Stern, zwei Sterne, drei Sterne. Dann liest du diesen Guide und dann steht da mal ein Stern, zwei Sterne. Und es geht immer um den Teller. Es geht immer um das Essen.
Sehr steril alles. Ja.
So, es geht vielleicht noch um den Wein und das sind die beiden Dimensionen. Aber es bräuchte einen Guide, der das Drumherum, den Service, den Vibe, den mal bewertet, weil das ist für mich, ich sage euch das mittlerweile, fast wichtiger beim Essen gehen. Und ich merke das auch, mit wem ich essen gehe. Und meine Erfahrung ist, dass wenn man mit erfolgreichen Menschen essen geht, es viel, viel unkomplizierter ist. Du bekommst die Karte, viele öffnen gar nicht und sagen einfach, ja, mach was.
Yeah.
Oder es bestellt einfach einer für alle, weil es eh lecker ist. Ab einem gewissen Niveau schmeckt das Essen einfach gut.
Ja, da musst du dir keine Sorgen machen. Da gibt es vielleicht noch was du gar nicht magst, aber grundsätzlich kannst du eigentlich dann
aber bestellen. Aber sonst alle Gerichte in Ordnung und dann bestellt man einfach was. Und dann geht es ja nur noch um den Service und nur noch um den Vibe. Und da müsste man viel, viel mehr Fokus drauf legen. Vielleicht eine Marktlücke für alle, die schon immer mal einen Restaurant-Guide machen wollten.
Stimmt, ja. Ja, da fällt mir, wir können ein bisschen zurückschauen, mein Erlebnis ein in Seoul, die hatten noch keinen Stern, waren aber so nah dran, der Sommelier, also Essen war tipptopp und der Sommelier war so toll, also wirklich. Asien ist ja immer so, wenn man beim Asiaten ist, da ist ja nicht der erste Gedanke so, boah, da kriege ich den besten Wein überhaupt. Aber das war wirklich faszinierend, die hatten Wein aus aller Welt, ob Deutschland, Südafrika, der war begeistert, und du hast auch gemerkt, der war wirklich begeistert, also der war wirklich, der hatte großes Wissen und du hast wirklich gemerkt, der war richtig stolz, jetzt hier den Wein, er war in Italien, der war da auch überall, wow, da war ich so beeindruckt und hatte eine Story erzählt, hat dann auch erklärt, warum der genau, ich finde das ja so toll, wenn die dann erklären, der Wein schmeckt so und so und dann geht's ja auch darum, wie der zum Essen passt, ich finde das so faszinierend, das ist auch ein so toller Beruf, du fährst durch die Welt, suchst Weine, die zum Essen passen, wie toll ist das?
Ja.
Also du hast da ein Menü und suchst dann auf der Welt, testest dich da durch und denkst dir dann, oh, das hier, ich brauche jetzt was, auch von mir aus Dessertwein zu Pflaume und Zimt oder zu einem Fisch hier oder zu einem Sushi oder was weiß ich. Und dann hast du, da ist jetzt genau der Geschmack drin. Also ich finde das ganz faszinierend.
Ja. Ich hatte das letztens in der Schumanns Bar, da war ich mit einem Geschäftspartner, mit einem guten Freund und der ist so ein Whisky-Liebhaber und dann haben wir ein Glas Whisky bestellt, ich dann auch und dann kam der Kellner wieder und dann fing er an, die Geschichte zu erzählen, dass er und 7 weitere Barkeeper, so mit die besten Barkeeper so in Deutschland, wurden von einer Distillerie da eingeladen, nach Amerika war das und dort konnten die dann ihren eigenen Whisky machen, mit extra Fässer, mit Sachen rein.
Das ist cool.
Der hat uns 20 Minuten, hat er uns über diesen Whisky erzählt, bis wir dann seinen bestellt haben. Und der war so stolz und kam dann nochmal zweimal nachgefragt und hier und da. Das war einfach cool. Am Ende hat er es dadurch verkauft, aber einfach durch seine Begeisterung und durch das Wissen und durch sein Herzblut.
Begeisterung, Wissen, Herzblut. Das ist eine ganz tolle Vorlage. Das hätten wir es abgesprochen, haben wir aber nicht. Unsere Beating Beta Weihnachtsaktion läuft ja noch bis Heiligabend.
Das war ein sehr guter Übergang.
Da haben wir das jetzt auch nicht gekriegt.
Ja, ja, das war gut.
Was gibt's denn da Tolles?
Ja, Leute, wir haben gerade über das Thema Wachstum gesprochen und Beating Beta. Ich bin da ganz ehrlich, ist einfach ein unfassbar wichtiger Bestandteil des Ganzen. Alle Leute,
Quantensprung dieses Jahr, muss man glaube ich sagen. Also
alle Leute reden immer über YouTuber und die sind so reich. Nein, bist du nicht, wenn du ein Studio hast und ein Team hast. Dann wird das mit YouTube nämlich gar nichts. wir haben Beating Beta. Beating Beta ist unsere exklusive Investmentplattform und ist wie das OnlyFans für Finanzen. Nur besser. Also ihr zahlt, also ihr bekommt eine Jahresmitgliedschaft und dann bekommt ihr Special-Inhalte. Das sind verschiedene Dinge. Ihr bekommt einmal das Daily Briefing von Mario, also das Wichtigste der Börse von montags bis freitags. Samstag, Sonntag hast du auch frei. Auf euer Handy. Und warum ich das so geil finde, und das war damals, das weiß ich noch, das kam erst 6-7 Monate nachdem wir gestartet sind oder ein Jahr sogar erst später. Und das, die Idee war es, dass man sich alle anderen Börsen-News-Dienste sparen kann. Und das ist so. Also das reicht und dann seid ihr jeden Tag perfekt informiert und wisst auch, was der feine junge Herr in seinem Depot so macht. Dann gibt es die Live-Talks. Wir machen ja super viele Interviews mit Experten auf deinem Hauptkanal. Aber nur als Beating Beta-Mitglied könnt ihr denen auch Fragen stellen und die beantworten die dann live und ihr könnt dann live auch noch Nachfragen stellen.
Und alle im Real Life kann man natürlich dann auch gucken, die Live-Talks.
Richtig, also genau. Mal
welche gibt, die wo öffentlich wir, zugänglich sind.
Richtig. Und dann noch unsere Aktienreports. Ja, wir haben jetzt Frank Pöpse, unseren ehemaligen Chef, der, ich würde sagen, renommierteste Börsenjournalist Deutschlands. Marian Kobotsch, ausgezeichneter Kryptojournalist des Jahres. Christoph Engelmann hier im Research, auch absolut das Brain, mit echt mega, mega geilen Geldideen jeden Monat. Das ist auch mit dabei. Und dann noch unsere Musterdepots, KI und Dividende. KI, ich lobe mich nicht, doch eigentlich lobe ich mich schon sehr gerne selber. Aber da,
das ist wirklich ein Meisterwerk.
Ja. Da können wir, das haben wir vor, wann haben wir es gelauncht?
August 23.
Ende August 23. Und haben damit einfach den Nasdaq geschlagen und da
deutlich,
machen wir
deutlich, ja, 20 Prozentpunkte
durch. Ja. Und da machen wir auch mal einiges und finden auch immer neue Aktien und das klappt soweit sehr, sehr gut. Also, zusammengefasst.
Roast My Depot gibt's auch noch.
Stimmt, mein Gott. Roast My Depot. Das war auch so ein Ding. Jetzt kann ich das mal endlich alles mal verknüpfen mit unserer eigenen Geschichte, wie wir das gemacht haben. Ganz früher gab es auf der Mission Money ein Format Roast My Depot, richtig? Mhm. Genau, wo ihr Depots von Zuschauern geroastet habt, also Feedback gegeben habt. Und dann saßen, dann gab es das nicht mehr und dann haben wir uns selbstständig gemacht und dann irgendwann saßen wir mal zusammen und haben gesagt, was wäre das für eine geile Dienstleistung, wenn wir das den Mitgliedern anbieten können. Mhm. Und haben dann uns Hilfe geholt mit dem Family Office Fuchs. Ihr kennt den, die Christian
ganz,
Fuchs.
Ganz toll, ja.
Genau. Und jetzt machen das nicht wir, sondern Leute, die das wirklich tagtäglich machen. Ein richtig renommiertes Family Office. Und die roasten euer Depot. Das gibt's auch noch mit dabei. Und das
jetzt zum Aktionspreis.
Zum Aktionspreis. 43% sparen bis Heiligabend. Und ich sag's so ganz offen, ihr unterstützt damit das Projekt, ihr unterstützt damit uns und ihr unterstützt euch selber, wenn ihr eure finanziellen Ziele erreichen wollt. Verkaufsblock vorbei.
Es ist wirklich ein, also mittlerweile, da muss ich sagen, das ist schon ein Top-Angebot, was wir da alles auf die Beine gestellt haben. Das ist, war auch unser Anspruch, das immer zu verbessern. Und ich glaube, das kann man sagen, jetzt ist es wirklich, hört es perfekt.
Voll.
Also, Link dazu in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes, Leute. Wir freuen uns sehr, wenn wir euch 2026 begrüßen können bei Beating Beta, dein rationaler Vorsprung an der Börse. Wir sind ja durch dieses Börsenjahr wieder gut durchgekommen, es war heftig. Und ein Learning ist wirklich, es ist faszinierend, aber man kann es nicht oft genug sagen. Also worüber die Leute am meisten sprechen, was die Leute am meisten fürchten, davor muss man wirklich am wenigsten Angst haben. Es war dieser Liberation Day, es waren die Zölle, gut, das war erstmal viel Furcht drin, aber das war ja Wahnsinn, wie schnell das wieder dieser, ja, muss man sagen, Mini-Crash, super schnelle Korrektur, wie schnell das wieder aufgeholt wurde. Da haben wir damals ja auch wirklich dick nachgekauft.
Ja.
Genau darum geht es ja auch, die Leute dann wirklich an die Hand zu nehmen,
zu
Co-Pilot zu sein. Und da sind wir, glaube ich, schon echt gut drin. Da merkt man dann schon die Erfahrung auch, weil wenn du sowas zum ersten Mal erlebst oder halt ja einfach das nur so am Rande mitkriegst, dann kann man schon Angst bekommen. Ich weiß noch, das war wirklich ein heftiges Jahr. Also mich haben da Leute angerufen, so nach dem Motto, was soll ich jetzt machen? Ja. Und nicht jetzt irgendwelche Mitglieder, sondern kann man aus dem Nähkästchen plaudern, schon Leute, die selber auch professionell unterwegs sind. Also da war wirklich Angst drin, so nach dem Motto, so, die fahren jetzt die Weltwirtschaft hier, China, USA, Trump, Xi, die fahren jetzt wirklich hier die Weltwirtschaft gegen die Wand. Da war wirklich ein paar Tage, wow, da lagen die Nerven blank. Und im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, aber trotzdem ist es immer wichtig, da eine gewisse Distanz zu haben. Und diese Ängste, ich finde das ja auch so spannend, die KI-Blase platzt ja auch schon seit 3 Jahren.
Ja, die platzt rund um die Uhr.
Ja, das ist spannend. Also am Ende wird es dann halt so kommen, es wird dann, irgendwann wird es passieren und irgendwann wird aber dann was kommen, was halt, irgendjemand hat es dann vielleicht gewusst, aber die meisten halt nicht. Und es wird dann wahrscheinlich aus einer ganz anderen Ecke kommen, als das, was alle befürchten. Das wird spannend. Da, eigentlich müsste man wirklich mal sowas aufschreiben, hinterlegen, mal so Tipps hier im Team alle mal. Dann wird das weggeschlossen und dann, wenn es irgendwann in ein paar Jahren, müsste man das eigentlich mal checken. Ja. So, was wird den Crash auslösen?
Ja, es ist auch schon lustig. es geht ja in der neuen Welt ja immer um Narrative. Es ist schon lustig, man muss ein Narrativ nur häufig genug wiederholen und irgendwann glauben es dann die Leute. Ich glaube, bei vielen Crash-Propheten, wo es immer heißt, der hat 2008 vorhergesehen, stimmt das gar nicht. Die haben das einfach nur überall rumerzählt. Und irgendwann übernimmt man das dann einfach und dann heißt es immer, ja, hier, ich will jetzt niemanden nennen, Crash-Prophet XY hat 2008 vorhergesehen.
Ja, oder das andere Problem ist ja, wenn du halt, du sagst es halt quasi immer voraus und
ja, dann
heißt halt irgendwann, es wird ja quasi weggelassen, wie oft du falsch, also die Trefferquote ist halt dann vielleicht bei, weiß ich nicht, 3% oder 1% und dann aber trotzdem hast du es halt dann, du streng genommen hast du es ja vorher gesagt, aber du lagst halt, ja, das ist ja halt wie mit der kaputten Uhr, ja, das ist ja der Klassiker, die geht auch einmal am Tag richtig. Das muss man halt dann wirklich, es gibt schon Experten, die sagen ja nicht permanent den Crash voraus. Es gibt, das ist ja immer wichtig, wenn dann Leute mal, deswegen heißt es nicht, dass sie automatisch richtig liegen, aber wenn die dann mal sagen, okay, jetzt ändere ich meine Meinung, dann ja, kann man vielleicht mal zuhören, aber es gibt natürlich welche, die, ja, mein Gott, da, seit 30 Jahren dieselbe Schallplatte, da braucht man dann lieber nicht zuhören. Ganz interessant, ich habe mir mal 5 Sachen überlegt, die man wirklich vor Weihnachten noch machen kann. Und eine schöne Idee habe ich, das werde ich noch durchziehen, die nächsten Tage in München. Also was man wirklich ganz einfach machen kann, gute Sachen tun. Kleider spenden, was auch eine schöne Sache ist, kostet nichts. Bücher spenden ist auch ganz einfach. Da gibt es ja diese Bücherschränke, einfach mal ein paar Bücher, habe ich auch letzte Woche gemacht. Einfach mal, ich ziehe bald um, da kann man auch mal schön ausmisten. Dann natürlich Geld spenden, ist klar, jetzt brauche ich nicht weiter erläutern. Dann auch eine sehr schöne Idee, finde ich, einfach mal, ob es der Postbote ist, ob es die Putzfrau ist, ob es die Arzthelferin ist, einfach mal solchen Leuten ein Geschenk machen. Kann Geld sein, kann alles. Das finde ich auch schön. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde einfach in München mal irgendwo einfach mal Geld absichtlich verlieren. Und ich hoffe, dass es derjenige, der es findet, dass es der besser brauchen kann.
Ich werde dich verfolgen.
Alle werden mich jetzt verfolgen.
Ich komm hinterher.
Ja, nee, also das finde ich irgendwie eine schöne Idee, weil man dann auch nicht weiß, am Ende findet es dann so ein richtiger Parteibonze. So, oh, dann nochmal 100 Euro mehr. Also, aber gut, dann ist es so. Aber
ich habe tatsächlich in den letzten Wochen alles gemacht, bis auf Bücher spenden.
Gut, Kleider spende ich irgendwie 10-mal
doch
pro Jahr.
Doch, ich hab jetzt meinen Kleiderschrank ausgemistet und Geld fallen gelassen habe ich jetzt auch noch nicht.
So eine schöne Idee, oder? Ich finde das. Ja. Oder was heißt, man kann es auch irgendwie, vielleicht legt man es auch irgendwo bewusst hin. Also ich weiß auch nicht, wie ich es mache. Vielleicht mache ich auch beides. An irgendeinen Ort, wo ich, also man muss es ja so verstecken, dass es jemand findet. Aber ja, ich habe, sowas macht mir Spaß.
Ja, mach mal.
Finde ich kitschig schön.
Ja.
Kitschig, wirklich schön. Was war denn dein Highlight des Jahres? Vielleicht privat oder auch beruflich?
Ja, privat hatte ich ganz viele. Privat, tolles Jahr gehabt. Aber das bleibt privat. Beruflich.
Oder einfach generell. Also irgendwas.
Beruflich.
Oder ein Interview. Also mein Highlight kommt tatsächlich noch. Das, ne, eine Woche, oder?
Ja.
Das haben wir, kann man ja verraten, haben wir in der Schweiz jetzt abgedreht.
Ja.
Das war schon, ja. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, das wird auch bei den Leuten richtig gut ankommen.
Ein Highlight. Das klingt jetzt so, als ob ich ein scheiß Jahr gehabt hätte.
Ja, ich finde das auch immer schwer. So generell so ein Jahr, es ist ja so viel passiert. Ich finde das immer, man hat irgendwie so ein paar Anker. So, ich könnte jetzt auch nicht mehr sagen, was im Februar passiert ist.
Nee.
Völlig, keine Ahnung. Das verschwimmt irgendwie. Also was bei mir so ein Anker ist, hier, als wir rein sind, ins Studio, Jahresende habe ich noch genau im Kopf, so November 2024. Dann der Jahresendspurt, aber so Januar, Februar ist irgendwie so ein bisschen so ein schwarzes Loch. Und dann ab März kann ich mich dann, gut, dann haben wir das Team ja erweitert, dann war der Liberation Day. So, aber so Januar, Februar ist, gut, es ist sowieso so eine Zeit, die kannst du sowieso meistens vergessen.
Na, ich, nee, Nee, privat hatte ich unfassbar viele Highlights, sehr emotionale Momente, ganz, ganz toll. Beruflich war harte Arbeit, viel, aber auch dafür viel, wie sagt man, Return. Das war kein Highlight, das war ein toller Prozess.
Ich muss sagen, im Borolac hier schön essen mit der Weihnachtsdeko, das war wirklich, das war ein Highlight. Ich war richtig glücklich. Ja, es war friedlich.
Ich muss aber auch sagen, ich lebe nicht für Highlights. Also das ist irgendwie nicht so, wie ich denke.
Nee, es war, was heißt Highlight, aber es war so richtig, ich denke da so richtig gerne zurück. Da bin ich so richtig selig, wenn ich da dran denke.
Schön.
Das war jetzt gar nicht so, dass man gesagt hat, so wir planen das jetzt, sondern es war ja auch so eher spontan. Ja, es war schon eher spontan. Aber es war so richtig,
Ja, die wahren Highlights kommen auch unverhofft.
Ja, genau, das ist immer am schönsten. So gar nicht so, wenn man jetzt nicht so hinfiebert oder so, sondern eher so, genau, so eher so die kleinen Sachen, die sich dann so ergeben, so natürlich, so ganz entspannt, auch nicht so gewollt. Ja. Am schlimmsten ist ja immer so dieses Pushen, so, oh ja, das muss jetzt heute hier der beste Abend werden oder so dieses und jetzt immer noch weiter. Ich finde auch so Leute so anstrengend, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, wenn man auch nicht weiß, wann es gut ist. Weißt du, so immer noch weiter und jetzt nochmal. Dann ist der Abend schon schön und dann nochmal drauf und jetzt gehen wir da noch hin und jetzt
nächste
hier noch
Bar.
Da. Und genau, und dann nochmal und eigentlich haben schon alle keinen Bock mehr und so, oh hier, das ich verstehe, gut, das ist jeder anders, aber ich finde, man muss auch nicht immer alles erzwingen.
In 99% der Fällen ist die zweite Bar beschissener als die erste, wenn man dann noch weiterziehen will. Bleibt einfach in der ersten Bar. Die war meistens gut. Es hat einen Grund, warum man da hingegangen ist.
Ja, und so ein schöner Abend, wenn er perfekt ist. Also man muss es auch nicht immer zwanghaft abbrechen, aber wenn es wirklich gut ist, es ergibt sich so, wenn man einfach so drüber nachdenkt, ob man jetzt geht, dann am besten einfach gehen.
Ja. Ich weiß jetzt, ich hab ein sehr schlechtes Erinnerungsvermögen, aber so was mich, das war jetzt nicht irgendwie super krass betriebswirtschaftlich war oder so, aber für mich war ein kleines Highlight, als ich den Solo-Talk gemacht hat und das Feedback so schön war.
Das hat
mich gefreut, weil...
Das war sehr stark,
einmal wegen des Feedbacks natürlich, aber weil ich dafür richtig kämpfen musste. Weil jetzt wird's abgehoben. Es war viel harte Arbeit, aber ich weiß ja im normalen Ding, was ich mache. Ich weiß ja, was ich tue und ich weiß, dass ich darin gut bin und ich weiß, dass ich damit Geld verdiene. Weißt du, das ist so... Mhm. Deshalb habe ich eine Selbstsicherheit in den Dingen, die ich hier normalerweise mache. Aber das war wirklich so... Das war richtiger Kampf. Und das war deshalb so ein Kampf. Es ist immer nur dann ein Kampf, finde ich, wenn man denkt, aufzugeben. Und ich hatte den Moment, weil ich habe ja 4 Stunden aufgenommen. 4 Stunden Videomaterial für diese 35 Pissminuten. Das war 4 Stunden. So. Und es gab dann so gegen 10, 11 Uhr, ne, vor der Kamera, die Stadt, wo ich wirklich gesagt habe, nee, ich lasse es jetzt. Ich breche einfach ab, ist egal, niemand braucht es. Ich habe gesagt, nein, du ziehst das jetzt durch. Und dann habe ich es durchgezogen, ich habe es sogar noch selbst geschnitten und ich war um 2.30 Uhr zu Hause.
Das ist krass. Ja, das ist wirklich Starfighter-Mentalität.
So. Und dann habe ich es hochgeladen, ich glaube auf 7 Uhr getimed oder so. Und ich bin auch erst um 9 wach geworden. Dann habe ich gesehen, hey, das kommt schon gut an. Das hat mich so gefreut, weil ich dafür gekämpft habe. Nicht, weil das jetzt so viel Geld gebracht hat und jedes Video auf dem Hauptkanal macht mehr Klicks, aber nur es war nur dieser Moment, wo ich dachte, hey, es hat sich gelohnt.
Das war auch stark. Ja, es ist auch anstrengend, man unterschätzt das. Also wenn man da, gut, ich mache das jetzt schon ewig, aber ganz früher, da hat das natürlich auch viel, viel länger gedauert und das ist wirklich körperlich, also mental auch, aber das ist auch körperlich anstrengend. Ja. Das ist wirklich, das ist Arbeit.
Und deshalb ist es richtige für dich,
Arbeit.
Deshalb ist es für dich so schwer, noch krasse Glücksgefühle zu haben, wenn du jetzt ein Standardvideo machst, weil du weißt, dass du gut bist und du weißt, dass es klappt.
Ja, so. Ja gut, aber man hat schon zum Beispiel, wenn man jetzt ein Interview führt, das ist jetzt natürlich, viele Interviews sind auch eher so, wenn man so Standard, aber es gibt schon so Sachen, zum Beispiel jetzt in der Schweiz, da wussten wir vorher nicht genau, was kommt und dann ist das ein bisschen komplexer, kann man ja sagen, das war kein Interview mit einer Person, sondern mit zweien und dann macht man sich schon Gedanken, wie interagiert man miteinander? Natürlich, welche Fragen stellt man? Was hat das für eine Dramaturgie? Da darf man sich aber auch nicht zu sehr verkopfen. Das ist ja auch immer die Herausforderung.
Moment. Ja, du bist da auch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, du bist dort auch aus deiner Komfortzone raus, weil du machst sonst nicht mit zwei Personen, wo es kein Streitgespräch, das war für dich auch eine neue Situation.
Ja, also das ist gar nicht so, ich bin da gar nicht so nervös, dass ich mir denke, da mache ich jetzt irgendwie groß was falsch, sondern es ist halt einfach ein bisschen anders und du weißt dann, du hast halt mehr Unbekannte und auf zwei sich konzentrieren ist schon mal ein bisschen schwieriger und du weißt dann ja auch nicht, wie interagieren die miteinander, ist das dynamisch, musst du ständig quasi die pushen, musst du die eher bremsen und das weiß man halt nicht so genau. Wenn man jetzt mit denen das schon zehnmal gemacht hat, ist es natürlich was anderes, aber den einen kannte ich sowieso nicht so gut, den anderen kannte ich jetzt in der Situation nicht so gut. Und dann darf man auch nicht zu verkopft sein, weil das ist ja auch das Problem. Also, wie führt man gute Interviews? Im Zweifel, man hat hier seinen Zettel. Am besten musst du gar nicht draufschauen. Wenn man natürlich nicht die Übung hat, ist klar, dann hat man seine Fragen, dann hangelt man sich dadurch. Wenn du ein guter Interviewer bist, wenn du voll dabei bist, dann ist eigentlich, es klingt banal, aber das Wichtigste ist, du bereitest dich natürlich vor, aber eigentlich ist nur ein Geheimnis, du hörst zu. Und je entspannter du bist und je besser vorbereitet, umso einfacher kannst du natürlich zuhören, weil es nicht dauernd rattert so, oh, was hier und da. Und du verstehst es dann natürlich auch viel besser. Und das ist dann die Kunst, dass du eben dann zuhörst und dann eben vielleicht eine Frage stellst, die gerade passt oder eine Nachfrage stellst und dann nicht, der Gast hört auf und dann nächste Frage.
Ja, ja.
Und dann halt irgendwie ganz was anderes. Und das ist natürlich viel Übung und das ist dann natürlich auch eine gewisse Sicherheit und im Zweifel brauchst du den Zettel eigentlich gar nicht. Es gibt auch Interviews, da schaue ich gar nicht drauf. Also klar, am Anfang natürlich, man überlegt sich natürlich auch einen Einstieg oder vielleicht die ersten zwei, drei Fragen. Und dann schaut man natürlich mal auf den Zettel, dass man nichts Wichtiges vergisst. Aber grundsätzlich hatten wir ja auch schon bei vielen Talks, da bist du auch wirklich ein Naturtalent. Also eigentlich brauchst du es gar nicht. Und das ist ein schlechtes Zeichen, wenn du ständig auf deinen Zettel
voll,
schauen musst.
Voll.
Das, weil.
Aber was zeigt uns das jetzt? Wir haben jetzt ein bisschen darüber nachgedacht und ich habe gesagt, hey, bei mir war es der Solo-Talk. Und du hast gesagt, bei diesem Interview, wo du jetzt auch aus deiner Comfortzone raus musst. Aber am Ende ist es nur ein Interview. Und bei mir ist es nur ein Solo-Talk.
Ja.
Und wenn man guckt, was man jetzt, wenn man nur betriebswirtschaftlich auf das Jahr schaut, dann gäbe es eigentlich andere Dinge, weiß ich nicht, Werbedeals, sonst was, wo da eigentlich das Glücksgefühl viel größer sein müsste. Ist es aber nicht. Und das ist doch eigentlich was super Befreiendes.
Ja,
das
total.
Ist für uns alle was Befreiendes, dass dieses Glücksgefühl dann entsteht, wenn man sich eine, wenn man ein Ziel erreicht, wofür man hart kämpfen musste. Und wo die Möglichkeit bestand, dass es nicht klappt. Aber dieses Ziel, das muss nicht Geld sein, das muss nicht der nächste Karriereschritt sein.
Ja, Geld als Ziel ist sowieso, also.
Ja, aber das kann alles
sein. Ja.
Es kann sein, ich will jetzt einen richtig geilen Kuchen backen. Jetzt wirklich. Und ich kann nicht backen. Und dann mache ich und hier und lerne. Und nachher habe ich diesen Kuchen und lade meine Family ein. Und das ist das schönste Gefühl, wenn die sagen, Mann, ist das lecker. Das kann sein, ich will mit dem Fahrrad auf Mount Ventoux fahren. Weißt du, das sind so,
yeah.
Das sind so völlig banale Dinge, die völlig weg sind von Karriere und sonst was. Ich bin noch jung und ich habe die Weisheit nicht mit Löffel gefressen, aber ich habe den Löffel nicht mit Weisheit.
Deine Ohren.
Aber was ich in den letzten Jahren erfahren durfte, erleben durfte, ist, ich war am glücklichsten dann, wenn ich Ziele erreicht habe, die wirklich schwer zu erreichen waren. Und das waren nicht immer nur berufliche Geldziele.
Nee, gar nicht. Wir reden uns natürlich leicht, weil es bei uns gut läuft, weil Geld jetzt kein Faktor ist. Aber trotzdem, eins kann man, glaube ich, sagen, dieses dem Geld so nachjagen, so nach dem Motto, ich habe das Gehalt, ich habe 10.000 netto im Monat oder 20.000 netto oder ich habe 500.000 auf dem Konto oder lass es 2 Millionen sein, ist völlig wurscht. So, dann bin ich glücklich. Das ist ganz unsinnig. Im Gegenteil, also eigentlich, ich habe fast das Gefühl, je mehr Geld man hat, umso egaler wird's einem. Ist natürlich auch ein Luxusproblem, weil du hast dann halt natürlich auch gewisse Probleme nicht,
ja.
Und kannst dir Sachen leisten, die vielleicht dann auch glücklich machen, wie zum Beispiel, dann geht man halt mal essen, was sich andere gar nicht leisten können. Klar, ist einfach dahingesagt, aber so dieses Geld an sich, das ist gar kein Glücksfaktor. Man kann sich davon natürlich tolle Erlebnisse kaufen, man kann sich Zeit kaufen, man kann ruhiger schlafen, aber das Geld an sich, das ist wirklich, das ist es nicht, ne?
Ja.
Das ist so dieses, und das du kannst es auch irgendwann gar nicht mehr wahrnehmen. So,
voll.
Das ist so, das sind ja Zahlen. So, das ist so.
Voll.
Das ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh, 1.000 Euro mehr, Glück steigt um 5%. Da gibt es ja auch die schönen Forschungen dazu. Also Geld ist verdammt wichtig. Und wenn irgendjemand sagt, Geld ist egal, das ist absoluter Bullshit. Das ist wirklich gelogen. Also Geld ist verdammt wichtig. Man kann damit verdammt coole Sachen machen. Man hat ein ganz anderes Leben. Aber dieses Geld an sich, so dieses, dass man da jetzt jeden Tag sitzt und rechnet dadurch und auch denkt sich, oh, hier, das ist einfach absoluter Schwachsinn.
Ja, also,
das ist wirklich
vollkommen richtig, Geld ist wichtig bis zum gewissen Grad und ab dann ist es kein Glücksfaktor mehr. ab einem gewissen Niveau, ob ich dann mehr oder weniger habe, ist es kein Glücksfaktor mehr.
Kann man es anders formulieren. Vielleicht, so, wenn Geld ein Thema ist, dann sollte man sich Gedanken machen, ob man halt, weißt du, ob du an der richtigen Stelle bist. Weil ich, früher habe ich das schon gemerkt, da war mir das sehr wichtig, weil ich halt einfach gemerkt habe, ich wusste so, dass das reicht hinten und vorne nicht, das ist zu wenig. Das war auch damals nicht schlimm, aber ich wusste, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird das alles hinten und vorne nichts. Ich glaube, Geld ist wichtig, wenn du halt einfach ein Problem mit Geld hast. Ich glaube, man kann es schon so formulieren.
Ja.
Solange Geld allgegenwärtig ist in deinem Leben, glaube ich, läuft's halt, machst du was falsch.
Karl Lagerfeld, der größte Luxus ist, wenn Geld kein Thema ist.
Ja.
Um es auf uns runterzubrechen. Das erste Mal wirklich Geld verdient habe ich so 2024. Naja, davor auch schon, aber dann hatte ich so eine Basis, wo ich gesagt habe, okay, jetzt könnte ich 2 Jahre nicht arbeiten, das wäre egal. Und das war dann das Jahr, weil ich habe mich den Jahren davor super viel mit Uhren beschäftigt. Hm. Ich habe das, ne, alles und hier und das will ich und hier und da. Und dann habe ich mit 2024 4 Uhren gekauft. 4 Schweizer Uhren. Völlig Banane. So. Und ich hatte nur beim ersten, also das hat mir schon so vielleicht für eine Woche einen Kick gegeben. Und jetzt, also ich habe jetzt eine an, aber ich zieh die nicht. Ja, also ich habe jetzt 2025 nicht eine Uhr gekauft und es ist dieses Thema, das ist so krass. So, ich hatte kein Geld, habe das aufgebaut und das war ein krasses Thema, Uhren. Dann habe ich Geld, kann meinem Hobby, meinem vermeintlichen Hobby endlich frönen und dann mache ich es nicht mehr. Dann ist es weg.
Bei so Besitztümern bin ich sowieso, das bedeutet mir, manchmal beneide ich das auch, Leute, die jetzt wirklich sagen, oh hier, ich bin da wirklich relativ, also klar, ich habe jetzt auch Lust, mir mal eine neue Uhr zu kaufen, aber mir fehlt da fast so ein bisschen die Motivation, weil ich dann weiß, dass ich freue mich dann so, das ist schön, aber das kickt mich jetzt nicht. Nee, weißt du, also bei so.
Ich dachte halt, dass es mich kickt. Ja. Ich dachte so, das ist jetzt für mich gerade ist das gar kein Thema. Es gab Zeiten, wo ich mich super stundenlang jeden Tag mit dem Thema beschäftigt habe, jetzt gerade gar nicht auf meiner Agenda.
Nee, gut, vielleicht mal dann schöne Klamotten, so, das kann man mal, so, das ist dann auch was man, das ist dann vielleicht auch noch präsenter. Urlaub, ja. Nächstes Jahr ist jetzt ein Urlaub ist geplant. Das wird schön. Hast du schon eine Idee? Du hast doch auch, du hattest doch tolle Reiseziele, aber da,
ob
das 2026 was wird, muss man ja auch nicht überhetzen.
Ja, aber auch das, den größten Luxus, den wir ja haben, ist, dass ich den Urlaub für nächstes Jahr noch nicht planen muss.
Ja, das ist wirklich gut. Ich werde den Klischee-Urlaub des Todes machen und auf die Malediven fliegen. Aber war ich noch nie. Aber ich glaube, es ist schön. Mal schön, wirklich mal Urlaub machen.
Ich glaube, das wird schön. Du wirst dich aber auch langweilen.
Ja, aber ich hab mal Lust, mich zu langweilen. Also ich habe in den letzten Jahren, ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Aber ich hatte wenig richtigen Urlaub. Also ich habe viel gesehen. Wir sind ja wirklich durch die halbe Welt sehr viel auch mit dem Auto gefahren. Also in Japan jetzt schon einiges gesehen. Aber vor allem in den USA auch wirklich dann auch einmal von ganz unten New Orleans bis hoch Chicago und Westküste, das war ein kleinerer Ausriss, aber auch schon ordentlich was abgefahren. Also schon viel durch die Gegend, in Südafrika durch die Gegend. Also super froh, dass ich das gemacht habe, aber man sieht halt wirklich sehr viel und du erlebst einfach, also ich könnte jetzt niemals, wenn ich jetzt die letzten 20 Jahre nur am Strand gelegen wäre, furchtbar. Also das wäre, muss jeder selber wissen, aber da würde ich mir denken, eigentlich gesehen hast du gar nichts. Aber ich freue mich auch mal auf richtig Urlaub.
Ja, also hast du mal verdient.
Mal nicht so aus dem Koffer leben, dass du denkst, okay, jetzt sind wir 2 Tage hier, dann eigentlich packe ich jetzt aus, weil eigentlich, morgen geht's ja eh schon wieder weiter oder ich bin wirklich, also ich hasse es so auszupacken, so einen Koffer, wenn ich weiß, in 2 Tagen ist er affig, dann packe ich den ganzen Koffer aus und dann packe ich 5-mal wieder ein, also das meine ich einfach mal.
Naja, hast du dir verdient.
10 Tage am selben Ort, das ist wirklich mal, da freue ich mich drauf.
Ja. Ich habe mir vorgenommen, dich und das Team einfach zu. Ich werde einfach sagen, morgen bin ich eine Woche weg.
Morgen bin ich.
Einfach so, ich werde das einfach machen. Seht zu, wie ihr fertig werdet.
Weißt du, was ich ganz spannend finde? Ich habe mal, glaube ich, vor ein paar Wochen davon erzählt, Buch, ich habe es tatsächlich nicht fertig gelesen, weil es mir eigentlich nicht gefallen hat. Das Haus zur Sonne. Ich weiß gar nicht, ob ich da was über den Inhalt erzählt habe. Da geht es um einen, der depressiv ist, der sich eigentlich umbringen will und dann landet er quasi in so einer Einrichtung, das ist eigentlich so staatlich, da geht es im Endeffekt darum, dass man da eben so begleitet wird, dass man eigentlich dann irgendwann stirbt. So ein bisschen, es ist nicht super realistisch und dann geht es quasi darum, dass in dem Haus machen die dann so, ja sag ich mal, so Simulationen, dass die halt, sie können eigentlich machen, was sie wollen, du bist dann quasi du bist Rockstar und dann bist du halt imaginär, stehst du da auf der Bühne. Und was ich aber interessant fand, dass die meisten Leute, also sie können da machen, was sie wollen, die können dann auch virtuell Krieg spielen und so, also können alles mögliche machen. Und wie schwer es eigentlich den meisten Menschen fällt, wenn du jetzt einfach mal jemanden fragst, so, du kannst machen, was du willst, einfach theoretisch. So, was würdest du machen? Du bist, Geld spielt keine Rolle, du kannst auch auf den Mars fliegen, kannst alles machen. Kannst Diktator sein, kannst wieder ein Baby sein, was weiß ich, völlig egal. Das ist super schwierig, dass man einfach sagt, ich könnte jetzt alles machen, so, aber was will ich? Was würde mich so richtig glücklich machen? Was würde mich so richtig kicken? Könntest jetzt 50.000 Uhren aussuchen, einfach so herzaubern. Das ist krass, wie schwer das eigentlich ist. Dass man sich jetzt mal so, also man landet dann, finde ich, bei relativ banalen Sachen.
Ja, ja.
Und das finde ich eigentlich schön auch.
Ich lande immer wieder bei meinen Ziegen.
Ja, das meine ich so. Dass man denkt, ja, was will ich denn jetzt groß?
Gemüsegarten, so. Kiddies, Ziegen, ein Esel, der verrückt ist. Ich will so einen verrückten Esel.
Und was ich auch schön fand, ein Gedanke, ich habe es mir extra aufgeschrieben, dass der Mann, der wirklich todunglücklich, so depressiv, manisch, dass er nicht mehr leben will, dass der dann trotzdem festgestellt hat, würde er mit jemandem tauschen wollen? Nee. So, also mein Hass ist wenigstens mein eigener Hass. So. Und ich habe mir das auch noch nicht gedacht. Irgendwie beneide ich jemanden so. Nee, irgendwie, man ist ja schon so, oft wenn man sich über viele Sachen ärgern muss und sich mal, aber irgendwie so, das eigene ist halt einfach das eigene. Das ist, ob es jetzt Wut, Probleme, Hass und so, irgendwie finde ich das auch einen schönen Gedanken. So, man will irgendwie, also ich weiß nicht, so, würdest du jetzt einfach mit jemandem tauschen wollen? Also nicht, ich meine jetzt nicht so mit deinem Hirn, so du sitzt dann halt im Palast oder hast jetzt das Geld, sondern wirklich so eins zu eins tauschen.
Nein.
Würde ich auch nicht wollen. Und das meine ich, das ist auch irgendwie ein schöner Gedanke. Ich glaube, die meisten Leute, schreibt es in die Kommentare, ich glaube, die meisten Leute würden sagen, nee. Ich würde vielleicht tauschen wollen, dass den Kontostand. Ja, aber darum geht's nicht. Wirklich so eins zu eins. Du bist dann nicht mehr du selbst. Ich glaube, das würden die meisten verneinen.
Ich glaube, es
finde ich einen ganz komischen Gedanken.
Ich glaube, es gibt keinen glücklicheren Menschen auf der Welt als mich. Ernsthaft. Ich bin so glücklich.
Ja, also das, ich glaube, die meisten, das meine ich so, die meisten, glaube ich, das ist ja auch eine Form von Glück, da ich sage so, ich bin ich selber. Ich habe Probleme, ich ärgere mich vielleicht, ich habe Unzufrieden, aber eigentlich finde ich schon irgendwie geil, dich selber zu sein.
Ja.
Und das ist doch ein schöner Gedanke. Da habe ich jetzt auch noch nie so drüber nachgedacht. Weil man denkt sich immer so, ja, mit dem würde ich gern tauschen, weil man immer denkt so, ja, ich hätte halt gern sein Geld oder vielleicht hätte ich gern seine Frisur oder seine
Frau.
Ja, oder Frau, genau, oder genau. Aber darum geht's ja nicht. Es geht ja wirklich darum, so, würdest du komplett tauschen? Würdest du der Mensch sein wollen? Und da denke ich mir dann schon, boah, das ist, nee.
Nee.
Nee. Mein Hass ist wenigstens mein eigener.
Nee. Ja.
Das fand ich sehr schön.
Ja.
Das Buch trotzdem nicht fertig geht. Das hat mir auch nicht die beste Laune gemacht. Das war ein bisschen anstrengend. Aber es waren ein paar schöne Gedanken
ist gut.
Drin.
Ist gut. Ja. Nee. Nee, tauschen.
Oder? Habe ich mir auch so vorgenommen. Nee. Das fand ich schön, dass der eben auch todunglücklich war. Nee,
jetzt bin ich auch schon 31 Jahre, hatte ich ja Zeit, mein Leben zu gestalten. Und als ein Mensch, der ein richtig liberaler Mensch, der an Eigenverantwortung glaubt, der wird sein Leben auch nicht tauschen, weil der hat ja Zeit gehabt, sein Leben so zu formen.
Ja, also, das will ich so.
Wir sehen uns ja als Subjekt,
ja,
als Objekt.
Genau, wir sind ja kein, genau.
So, und dementsprechend, ich bin ja das Resultat meiner Entscheidung.
Aber ein sehr linker Mensch, der würde jetzt auch zum Beispiel nicht mit Elon Musk tauschen wollen, weil dann würde er sagen, oh, ich will ja nicht so sein wie der. Also der würde das ja auch verneinen. Aber du hast recht, ein Liberaler ja. Na, es geht ja nicht um den Kontostand. Es geht ja um wirklich, du würdest dann auch denken wie Elon Musk. Das müsste dann ja jeder. Na gut, okay, vielleicht, aber ich glaube, also wenn man es konsequent ist, würde man sagen, nein, da wäre ich ja ein.
Ja, aber Konsequenz ist
dann nicht. Dann wäre ich ja jemand, der gar nicht. Ja, das stimmt. Dann, das ist die Frage. Aber theoretisch müsste man ja benommen vom Stuhl fallen, weil dann wäre man ja ein Ausbeuter und jemand, der gar nicht existieren soll.
Also, und rechtsradikal.
Und rechtsradikal, das auch noch natürlich. Dart-WM. Ich habe das nie geguckt, aber ihr habt mich ja alle angesteckt mit der Dartscheibe.
Drin. Jetzt bist du bist wieso? Du bist.
Ich vermeide
auch. Oh, ich hätte jetzt was sehr Böses gekriegt.
Nein, ich vermeide auch so Sachen grundsätzlich, weil ich halt einfach leicht anzufixen. Ich weiß das auch. Wenn ich dann mal so ein bisschen so am Köder bin, deswegen gucke ich auch eigentlich keine Serien.
Du bist,
weil ich immer Angst habe, dass ich, wenn ich dran bin, dann drehe ich komplett durch.
Du bist wie der Freund im Freundeskreis, der am längsten Jungfrau war und dann überkompensiert.
Ja,
irgendwann. Und dann. ist nichts mehr sicher. Das ist mir jetzt mit
dumm. Deswegen vermeide ich auch wirklich, ich fange auch ungern so Sachen an, weil ich mir denke, boah, was
ist jetzt, voll drin, ja.
Was ist jetzt, wenn mir das gefällt? Dann habe ich ein Problem.
Und wisst ihr, Leute, jetzt für alle, die Dart gucken, wie schwer das ist mit Mario, weil ich habe Dart geguckt, da waren die Finale noch.
Da waren sie noch spannend.
Ja, Taylor, Barnefeld, hier.
Die Namen kenne ich auch.
Manley oder wie die alle hießen.
Den kenne ich nicht.
Diese. Oder Madel hier, Hawaii 5-0 und so. Diese alten Leute noch, ja. Und das habe ich als kleiner Butschi mit meinem Vater geguckt. Und jetzt kommt er hier an und sagt, hier.
Gary Anderson.
Ja, also wirklich, das ist, also, okay.
Ja. Jetzt, jeder das ist halt beim Dart auch wirklich schnell drin. Das ist halt schon irgendwie einfacher als in so einer anderen Sportart.
Ja.
Das ist schon, das ist wirklich, ja gut, wir haben auch, man muss auch sagen, es ist ja jetzt nicht so, dass ich einfach so drauf komme, sondern wir haben dieses Jahr auch diese Dartscheibe installiert,
ja,
die wir dann wirklich, das auch schnell in der Sucht ausgeartet ist und dann haben wir hier Regel eingeführt, es wird eigentlich gar nicht mehr Dart gespielt.
Da mussten wir auch Chef sein.
Ja, ich habe das auch gemerkt, das hat einen auch irgendwie, das war furchtbar, aber es war irgendwie geil, mal so ein paar Wochen wirklich so eine, das ist ja eine schöne Sucht, ist ja nichts Schlimmes, aber es war schon ein krasser
Ableck. Das war wirklich lustig, Leute, das weiß ich noch, das ist wirklich komplett ausgeartet hier. Der hat gegen Engelmann, weiß ich nicht, am Tag 20 Lecks gespielt oder so und das ist direkt vor meinem Schreibtisch, also die ganze Zeit. Und dann war ich zu Hause, ich war irgendwann so angepisst, dann bin ich am nächsten Morgen rein.
Aber man muss auch sagen, es war deine Idee, dass du hast das Ding auch
weiß,
besorgt.
Ich weiß, ich mach sowas gar nicht, weil ich weiß,
dass das böse endet.
Ich hab den falschen Impuls gesetzt. Und dann komme ich morgens rein, alle waren schon da, so Kaffee trinken und so. Ich so, Leute, ganz kurz, ab jetzt, Dart spielt erst ab 17 Uhr. Und es war eine Stille, niemand konnte das verarbeiten.
Ja, ich war aber auch richtig froh.
Ja, du warst insgeheim froh, aber es war so eine Stille.
Es war am Anfang schwer, aber es war wirklich, ich war dann wirklich nach ein paar Tagen gedacht, boah, ist das gut, endlich dieses scheiß Dart spielen.
Die Leute wussten nicht, ob ich das ernst meine oder nicht, aber als sie gemerkt haben, dass ich nicht lache, war so, okay, der meint das ernst. Und in den ersten Stunden danach, dann sind die Leute mal gekommen, so, weil es war so ein Automatismus, wollten zu den Dart fallen und haben mich dann gesehen und sind so,
das war gut.
Das war wirklich.
Einmal, das war sehr schön, einer ist hin und hat quasi die Dartpfeile rausgeholt und du hast dann gesagt, ist schon 17 Uhr und der Todesangst. Das war wirklich
Highlight.
Das war das Highlight des Jahres. Das hat mich auch sehr, sehr glücklich. Ist schon 17 Uhr? Das war sehr schön.
Oh, ist das deutsch, ey.
Ja, aber es ist ja in dem Fall wirklich richtig. Das war wirklich eine Sucht, die nicht schlimm war, aber trotzdem halt ist dann auch ein Problem.
Ja.
Man muss sagen, wir haben uns auch gut, also ich bin ja kein guter Dartspieler, aber man hat sich auch schon.
Groß schon besser geworden.
Man hat sich schon gut gesteigert.
Ja.
Einfach durchs simple Üben.
Ja.
Ich habe mir auch vorgenommen, also kommendes Jahr wirklich mal, ziehe jetzt dann um, schöne Küche, einfach mal, vielleicht fange ich mal ein bisschen mit dem Kochen an.
Ja?
Ich habe neulich, was mich ja so anmacht, auch so diese, ich finde ja so Kochbücher ganz toll, aber nicht so, weißt du, so diese, die so handwerklich sind. Ich habe neulich so ein Fischbuch gesehen, wo dann wirklich so drin so abgebildet, wie zerlegt man so einen Fisch und so Paul Bocuse, so richtig, wie macht man so Soßen und so richtig, nicht so mal irgend so ein Scheiß.
Otto Lengi?
Ja, Otto Lengi macht mich gar nicht an. Das ist so, das zum Beispiel, das Lengi, das ist nicht so meine Baustelle. Nee, so richtig Handwerk, so richtig, weißt du, so wie im Borolak so gekocht wird, so richtig so.
Im Magita, richtig.
Ja, schön. So richtig, wie sagen so richtig fett, so richtig, so richtig so kaltvoll.
Einfach
so,
gut.
Gut, so französische Küche eher, so nicht so ein moderner Scheiß, so Klimbim, so dieses sterile, so richtig kraftvoll.
Das finde ich geil. Ja, mach mal. Fang an.
Aber ich glaube, ich werde sehr wütend werden, weil ich werde am Anfang richtig erbärmlich abliefern. Das wird richtig. Und ich bin dann schon. Aber ich habe Bock drauf.
Aber die Lernkurve beim Kochen ist krass.
Ja.
Und wenn du dann das erstmal so richtig schneiden kannst und das dann klappt und die Soße dir nicht abscheißt und so, das sind ja Glücksgefühle.
Ja, das meine ich. Da brauche ich auch mal eine Ruhe, weil das werde ich auch wirklich, das werde ich erstmal in meinem Labor da machen selber. Das werde ich auch keinem servieren oder so, weil die blöden Sprüche kann ich mir sparen. Das weiß ich, das merke ich auch selber. Das sehe ich ja. Und da muss man, eigentlich bräuchte ich da irgendwie so eine ausgelagerte Küche in irgendeinem Keller. Und wo ich da vor mich hin, dann explodiert mal was, dann brennt mal was an. So ein richtiger Keller, ein Jahr lang alles zerlegen, dann in die Luft sprengen und dann zu Hause anfangen, wenn man schon ein bisschen kann. Weil da kann ich auch, das hat ja auch was Meditatives, da brauche ich dann auch keinen, der mir da reinquatscht. Das macht mich eh schon aggressiv, wenn man dann zu zweit so in der Küche und dann, wenn da irgend schon so ein blöder Spruch kommt.
Ja.
Das ist wirklich was, Ruhe.
Mach das.
Meditieren.
Wird dir gut tun.
Ja, das glaube ich auch.
Ne? Kochen? Kochen ist gut. Ich überlege gerade, was ich so.
Ja, das wird gut. Hab noch keine so konkreten Ideen, so vom Grundidee schon, aber so mal überlegen, was man da so macht.
Fang einfach mal an. Am einfachsten, weil sie dir viel verzeihen, sind Schmorgerichte.
Ja, das ist mir fast schon zu langweilig.
Aber ich
war gut, aber so, ja, ja.
Und Coq au vin, hey, richtig französisch. Rinderschultern,
so,
also Beinscheiben, Ossobuco, gut, das ist italienisch, aber das war jetzt auch in Magita.
War gut, ja. Oder sah sehr gut aus.
Ja, war top.
Immer ein Problem, Tiramisu, immer eine Enttäuschung.
Ja.
Selbst in dem besten, wirklich. Entweder zu Kaffee zu flüssig, das mag ich nicht, zu nass, zu trocken, zu kakaolastig, schmeckt nur nach Amaretto. Tiramisu hat wirklich den Teufel gesehen.
Ja, Tiramisu.
Immer eine Enttäuschung.
Ja.
Also nie richtig schlecht, aber nie so, dass man sagt, wow.
Ich glaube, es heißt ja immer so, ja, ist Geschmackssache, es stimmt nicht. Also das ist die größte Lüge. Das ist vielleicht so, das auch ein Learning, das ist nicht nur 2025 immer, der Satz, es ist Geschmackssache, stimmt in 99% der Fällen nicht. Schönheit ist keine Geschmackssache. Es ist de facto so.
Gibt's ja auch wissenschaftliche.
Wenn das so wäre, dann würde es keine Sexsymbole geben. So. Schönheit ist keine Geschmackssache.
Wie dich meinst.
Zum Beispiel. Geschmack ist keine.
Sexsymbol ist auch so ein richtiges Boomer-Wort.
Ja. So. Aber es ist ja quasi so.
Sexbombe.
So. Beim Essen. Sexsymbol ist gerade. Welcher Promi fällt dir ein, wenn du hast Sexsymbol? Ich immer Brad Pitt.
Ja.
Brad Pitt ist immer so.
Das aus wo ich halt der größte geworden bin, ist jetzt nicht mehr, aber so Pamela Anderson
ja,
war
ja.
Früher halt so. Ja.
Was für
ganz
Wort.
Früher Marilyn Monroe, wahrscheinlich dann Pamela
Anderson. Sagt halt keiner mehr, ne?
Dann war es irgendwann wahrscheinlich, wie heißt sie denn?
Warum habe ich einen Mann bei Sexsymbol?
Ja, das denk mal drüber nach. Wie hieß die denn? Transformers da. Megan Fox war dann irgendwo. Und jetzt, heute wahrscheinlich Sydney Sweeney, oder? Würde ich jetzt gerade so aktuell, fällt mir gerade.
Ja, für einen Rechtsradikalen, ja.
Ja. Für Donald.
Ja, nein, aber so, weißt du, und auch so im Restaurant, ja das Geschmacks... Nein.
Ja, das meine ich. Wenn du in so ein gutes Restaurant gehst, dann schmeckt das auch gut.
Ja, in einem guten Restaurant salzt du auch nicht nach.
Genau, ja, das ist dann das so... Ist.
Aber die Ausnahmen, und deshalb sage ich, Tiramisu ist wirklich Geschmackssache.
Ja.
Tiramisu ist wirklich, weil das ist eine höchst emotionale Sache auch. Und ich finde, ein Tiramisu ist nicht besser oder schlechter, wenn du mehr Kakao, weniger Amaretto und so.
Ja, das aber wenn es so völlig drüber ist, weißt du? Das ist ja wie wenn so ein Essen komplett versalzen ist.
Ja,
und wenn das Essen nur nach Salz schmeckt, das ist ja auch nicht der Sinn.
Ich sage es nur, weil ich auch nicht, ich muss sagen, ich esse Tiramisu sehr gerne, aber ich habe mich nicht mit der Herkunft derart beschäftigt, dass ich weiß, wie es zu sein hat.
Ich werde das vielleicht mal selber probieren. Das wird auch, da werde ich auch am Anfang auch sagen,
aber
boah,
direkt
das schmeckt.
Tiramisu?
Ja, das haben wir schon Dümmere hinbekommen. Ja, ich habe es ja noch nie gemacht, aber
dumm kocht gut.
Dumm kocht gut. Ja, vielleicht ist auch die Talentfreiheit erstmal gut. Vielleicht genau das, weil Tiramisu ist, glaube ich, auch sowas, wenn du das overengineerst, dann kommt
ja,
eben so,
ja.
Oder dieses so neu interpretieren ich oder wir machen immer. Genau, ich glaube, beim Tiramisu ist es gut, wenn man sich zurückhält.
Ganz kurz.
Wenn man erstmal, genau, nicht zu viel. Das meine ich ja.
Wenn irgendwo steht,
ausgewogen.
Neu interpretiert,
ja.
Nicht hingehen.
Diese Fusion Kitchens, das ist wirklich, da könnte ich mir,
don't do
da könnte ich abkotzen.
Ich habe noch nie was neu interpretiertes gekostet, was besser war als das Original.
Nee.
Noch nie, mir fällt nichts ein. Alles. Schnitzel, Tiramisu, Vitello Tonnato. Ey.
Ja, das ist auch,
wenn
das ist sowas für so zugezogene Münchner Deppen,
ja.
Die dann so, oh, Fusion und neu interpretiert,
ja,
die keine Ahnung haben,
ja.
Die dann, aber es gibt da auch eine Zielgruppe. Aber das ist ja das Gute, weil die Deppen sitzen dann in irgendeinem Scheißladen und nicht nicht im Guten.
Weißt du, wir sind immer so daran versessen, Dinge weiterzuentwickeln. Aber wir verwechseln manchmal Wachstum und dieses Overengineeren. Das verwechseln wir manchmal. Es gibt sogar in der Küche, ne? Ein Vitello Tonato oder ein Carpaccio, das musst du nicht neu interpretieren. Das musst du.
Ja, aber warum mache ich das denn? Weil ich das, wenn ich das Original nicht gut kann, oder wenn es halt Konkurrenz gibt, die es deutlich besser machen, oder wenn meine Qualität nicht gut, dann streusel ich halt irgendeine Scheiße drauf. Ich hatte einmal, das war wirklich der größte Dreck, den ich jemals bekommen habe.
Nicht so bei Essen reden.
Nein, das war wirklich eine Verschandelung. Das war ein Foie Gras war das, und das ist ja wirklich was ich nicht verhunzen muss. Da geht's einfach nur. Und dann war da so Zitronat-Orangeat drüber, wie meine Oma das früher in die Plätzchen. Das war, ich war fassungslos. Und das war wirklich eine, wo ich mir gedacht habe, du kannst doch hier nicht so. Also das meine ich, einfach so, oh ja, unser Foie Gras ist scheiße, dann streuen wir halt einfach irgendwas drüber. Also. Das ist doch, das meine ich, das ist wirklich so, das ist eine Frechheit.
Ja, gut.
Das ist auch dem Essen gegenüber, dem Gericht, dem Essen, respektlos und dem Gast gegenüber auch. Und das stand da auch nicht. Dann schreib hin, wir streuen eine Ohrenschatz drauf.
So, dann, ich habe als ich war wirklich ausgeschriebenen Satz.
Ja.
Wir streuen.
Ich war wirklich sprachlos. Das war eine Frechheit. Und das war auch so ein richtiger Möchtiger, der war auch noch, das war auch noch sauteuer da drin. Also, ja, oder relativ, es war wirklich.
Das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
Nee. Eine Frechheit.
Leute, was wünscht ihr euch eigentlich 2026 von uns? Jetzt
ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, da sind wir wieder beim Thema, wünscht ihr was? Interviewgäste oder Talkgäste. So, ich finde das auch ja. Mal so schwer, so aus dem Stegreif, weil man hat dann immer seine Momente, wo man denkt, ah, da und da. Aber ich finde immer so, jetzt so aus dem Ding, so wer ich finde das super schwierig. Ja,
sagt mal, wen wünscht ihr euch?
Ja, schreibt's gerne mal in die Kommentare.
Wer bis jetzt durchgehalten hat.
Hätten wir vielleicht am Anfang fragen sollen. Ja, Mensch.
Ja. Ja, ich schneid's nicht um. Sagt mal, wen ihr euch wünscht. Interviewgäste, was ihr euch thematisch wünscht, was ihr euch vielleicht auch strukturell wünscht. Vielleicht wünscht ihr euch ja irgendwas.
Vielleicht auch beim Talk eine lustige Idee.
Ja.
Einfach mal, haut's mal in die Kommentare.
Genau.
Und dann sind wir sehr gespannt.
Das lebt ja mit euch.
Ich habe vor kurzem bei Precht hat über T.C. Boyle gesprochen. Ich muss sagen, ich finde den auch ganz toll. Ich habe ja in den letzten 2 Jahren 2 Bücher gelesen und das waren wirklich mit meine Highlights. Blue Skies und das letzte No Way Home hieß es.
Basic Bitch.
Toll. Und der hat ja schon so viele Bücher geschrieben. Ich überlege mal, ob ich die alten Bücher von ihm mehr lese. T.C. Boyle finde ich toll.
Hab noch nichts gelesen.
Finde ich toll. Ich weiß nicht, ob ich mit den Interview. Ja, gut, ja, doch, warum nicht? Finde ich spannend, aber fällt mir gerade ein. Mehr lesen habe ich mir auch vorgenommen.
Aber vielleicht, es gibt ja auch die,
also, kommende Jahr
es gibt so einige OGs in den Kommentaren, die sagen, hört auf mit den Interviews im Lockroom Talk. Gibt's auch. Vielleicht ist das Interview im Lockroom Talk das Vitello Tonato, was neu interpretiert wurde.
Das kann
vielleicht sein. Braucht es das nicht.
Aber wir können auch ein bisschen Orangat
nehmen. Ja. Vielleicht ist das Interview, das ist dieses Orangat, was es nicht braucht auf dem Talk. Vielleicht ist der Talk einfach der Talk. Ich weiß es nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sind ja offen.
Ja, wir sind offen.
Ich habe mir jetzt gesagt, ich will nicht mehr mit Politikern reden.
Ja, irgendwie.
Labern eh nur Scheiße.
Ja.
Es ist alles 100-mal einstudiert. Du bekommst nichts Neues raus. Ich will es nicht mehr.
Mich kickt, motiviert das auch null. Nee. Irgendwie. Es ist. Auf der anderen, ja, es ist ja so ein schmaler Grat. Ich habe auch, eigentlich will ich mich weniger mit Politik beschäftigen, weil es versaut er mir wirklich, schlägt er mir wirklich schon aufs Gemüt. Also nicht die Politik, die Entwicklung, die Politiker schlagen mir noch mehr aufs Gemüt. Der ganze geistige Dünnpfiff da. Also man muss sich ja wirklich nur ärgern. Auf der anderen Seite ist Politik auch, die Themen sind einfach viel zu wichtig, um sie wirklich den Politikern zu überlassen. Also es ist halt wirklich so ein schmaler Grat. Also man hat ja da auch, was heißt eine Verantwortung, aber wir können ja schon auch was bewegen. Ja. Und das finde ich ist so sehr schwer, so da diesen Mittelweg finden, ohne dass man sich wirklich komplett jede Woche die Stimmung versaut. Auf der anderen Seite ist komplett ignorieren, finde ich auch falsch. Sagen so, ah ja, gib mir nichts an, ist mir wurscht, so nach dem Motto, mir geht's ja gut, dann kann mir der Rest ja wurscht sein. Finde ich auch irgendwie nicht richtig.
Stell mal vor, man würde ein Videoprojekt starten, wie man dokumentiert, wie man Bundeskanzler wird.
Ja.
Das wäre krass.
Das wäre gut. Kannst du machen. Ich habe wirklich keinen, vielleicht wäre ich ein guter Kanzler, weil ich habe da gar keinen Bock drauf.
Guck mal, ich habe letztens, ich habe immer gesagt, und das ist auch, also das ist jetzt alles sehr laut gedacht, niemals in die Politik, macht einen kaputt. Und ihr kennt ja meine Systemkritik,
dazu.
Dass ich das politische Berlin, diesen Parlamentarismus in Deutschland, ich lehne das zu 100% ab, weil ich Demokratiefreund bin. So. Ich hatte aber letztens ein echt intensives Gespräch mit jemandem, der auch schon zu Gast war. Ein sehr wohlhabender Mann, der gesagt hat, auch von sich, ich bin ein Versager. Und er hat das gesagt in dem Zusammenhang, man kritisiert viel, man macht viel, auch im Freundeskreis, aber am Ende macht man nichts. Man schickt sich irgendwelche Artikel rum.
Ja,
so. Und dass, wenn man das macht, dann muss man eigentlich auch so konsequent sein und sagen, da möchte ich was ändern. Natürlich könnten wir jetzt sagen, okay, wir haben eine Reichweite, wir vergrößern die und machen damit Druck. Oder man geht einen Schritt weiter und sagt, okay, dann macht man es wirklich. Ich weiß, das ist ein Mammutprojekt und sonst. Also, das ist jetzt nur alles offen gedacht. Ich habe noch kein Ende in dieser ganzen Gemengelage in meinem Kopf. Aber ich fand diesen Satz, ich bin ein Versager oder wir sind Versager, der hat mich getroffen, weil er einen Punkt hatte.
Ja, stimmt schon. Ja, es ist halt.
Und du hast recht, du hast diesen Zwiespalt schön gesagt. Auf der einen Seite, ich will mich wenig mit Politik auseinandersetzen, aber irgendwie habe ich den Drang, es zu müssen.
Ja, weil es ist einem ja auch nicht egal. So. Also gar nicht.
Weißt du, und dann mache ich so ein Video und merke so, boah, so viele von euch haben so dieses Bedürfnis, ne?
Ja, natürlich.
Und es ist eigentlich eine Klarheit auch da von so vielen Menschen. Und dann frage ich mich, ich habe mich in letzter Woche echt viel gefragt, was man damit machen kann, wie man echt einen Beitrag leisten kann. Aber ich habe da kein finales.
Ja, müssen wir mal drüber sinnieren.
Kein Ende.
Aber ich finde ja auch wirklich, es ist ja auch wichtig, dass man, das ist ja genau das, was den Politikern oft fehlt, dass man so in seiner Blase ist und dass man irgendwie das Gefühl gar nicht hat. Ich finde, es reicht schon, wenn man in die Stadt geht. Ich will es jetzt nicht überdramatisieren, aber letzten Samstag in München, vorletzter Samstag vor Weihnachten, Wetter war okay. Es war nicht leer, aber ich finde, es war ein bisschen weniger los auf dem Weihnachtsmarkt. Da gibt es auch andere Gründe, aber also ich habe jetzt auf dem Weihnachtsmarkt keine Todesangst. Also ich finde, da kann man schon, das ist halt auch so eine, ich verstehe es irgendwo, aber man muss halt auch immer mal, wenn man rational die Wahrscheinlichkeit ranzieht, dann ist halt schon eine Treppe runter zu gehen gefährlicher oder in die Dusche zu steigen, wo ich vielleicht ausrutschen kann. Man muss schon auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wie groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, wenn ich eine Stunde auf dem Weihnachtsmarkt bin, so, oh, wer ist denn so blöd und geht da hin? Ja, natürlich gibt's Risiken, aber wie gesagt, einfach mal rational betrachtet von den Wahrscheinlichkeiten her, muss man halt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Da ist Autofahren deutlich gefährlicher, das muss man halt auch einfach mal ehrlich sagen. Ich verstehe es aber trotzdem, wenn den Leuten einfach die Stimmung versaut ist, weil klar, siehst nur noch hier Poller und Polizei, so richtig die Festlichkeit kommt da nicht auf. Aber ich fand es schon krass, Samstagmittag war wirklich in der Residenz in München wirklich halb leer. Also man merkt ja auch so, die Stimmung ist einfach auch so ein bisschen gedrückter. Und das ich finde das nicht schön. Das liegt auch, glaube ich, in erster Linie schon auch so, man merkt einfach, es liegt wie so ein bisschen so ein Schleier drüber, die Wirtschaftskrise, das ist jetzt doch keine Katastrophe, aber es ist halt einfach so ein bisschen, wie so ein Watte gepackt, so ein bisschen gedämmt.
Voll.
Es ist... Könnte besser sein. Und da wollen wir ja auch, wie gesagt, da wollen wir ja anschieben. Wir wollen ja, es geht ja nicht darum, was schlechter zu machen, sondern wir wollen ja verbessern.
Voll. Voll.
Anregen. Also,
was ist dein Motto dann für 2026? Was ist dein Credo? Kochen.
Das perfekte Tiramisu zu kochen.
Das perfekte Tiramisu.
Mit Orangeat.
Okay.
Nee, Motto. Ach, du, ich. Also, das. Das mit diesen auch Neujahrsvorsätzen. Ich finde schon immer, man ist im neuen Jahr, man ist immer motiviert. Ja, was wäre ein schönes Motto für... Ich würde einfach, ist total langweilig, mehr Struktur noch, einfach noch mehr.
Okay.
Die Abläufe noch besser einschleifen, mehr Struktur. Da bin ich schon zufrieden.
Mhm.
Nix, keine Experimente. Das ist, wie sagt man, die Axt schleifen, das System noch mehr besser auskalibrieren. Ja. Spielsystem noch verfeinern,
ja,
würde ich sagen.
Ja, ist gut. Ist gut. Ich will ein guter Mann sein.
Guter Mann.
Ja, ganz klassisch.
Was ich vorhin noch sagen wollte, ich freue mich auch wirklich wie ein kleines Kind auf Weihnachten. Du hast es vorher schon gesagt, oft sind es ja dann die einfachen Dinge und ich freue mich so richtig jetzt die nächsten Tage mal so einfach so ein bisschen raus zu sein, so in seiner eigenen privaten Blase dann mal keine Börse, kein Unternehmen, keine Videos. Wir haben aber super vorproduziert. Also wir haben wirklich geilen Content. Wirklich. Also ich muss sagen, da muss ich mir jetzt mal selber loben. Uns alle. Das ist wirklich Champions League, was wir da haben. Also das ist wirklich, das macht mich auch glücklich, weil ich mir dann denke, es gucken ja dann schon einige Leute und die denken sich dann auch, Mensch, jetzt kann ich hier das Video gucken. Das ist auch schön, wenn man weiß, da freut sich auch jemand drüber und da vertreibt man vielleicht dem einen oder anderen auch mal eine langweilige Stunde oder der freut sich dann drüber, kriegt dann tollen Input, wirklich von super Experten, auch tolle Interviews, da freue ich mich richtig. Aber es ist dann auch mal schön, wenn man dann einfach mal wirklich so, einfach mal Weihnachten, einfach mal, was ich auch ganz toll finde, wenn man dann diese Videos sieht, so weißt du, so Eiswürfel vorbereiten, da steckst du dann so ein Thymian rein, hier so ein paar Cranberries, so eine Orangenscheibe und dann packt man das da so in den Kühlschrank, ins Eisfach und dann hast du da so einen fertigen Eiswürfel. So, ich finde das ganz toll, so Kleinigkeiten, so wirklich ganz toll.
Weißt du, ich habe eine...
Festlich.
Ich habe eine kleine Cousine und die ist jetzt in die 5. Klasse schon gekommen. Und seit 5 Jahren...
Das ist ja schon richtig groß dann, ne?
Ja, in der ersten Klasse haben wir angefangen. Und wir machen das immer so, dass ich komme. Und wir gehen dann immer in so einen Spieleladen. Und sie darf sich alles aussuchen, was sie will. Das machen wir seit 5 Jahren.
Das ist cool.
So.
Du bist aber nicht als Weihnachtsmann verkleidet.
Nein.
Das wäre cool.
Das wäre krass, ne?
Das wäre geil.
Das sieht eher aus wie Arafat. nein, ich sehe sie so selten. Ich sehe sie vielleicht 3-4 Mal im Jahr. Und das ist immer so das Highlight. Und wir haben damals angefangen in der ersten Klasse. Habe ich gesagt, komm, wir gehen da jetzt hin, such dir aus, was du willst. Und sie war halt super schüchtern. Wie Kinder, das ist so süß, weil Kinder sind dann in diesem riesen Laden, der ist auch 3-stöckig, aber die trauen sich dann nicht. Was
ja, das meine ich so. Du bist, das habe ich ja vorher gemeint, so, ja. So, du darfst jetzt machen, was du willst, und du bist erstmal
so,
komplett so überfordert.
Und dann hat die, Mann, dann hat die immer so kleine Sachen, so ein Stift und so ein Radio, also so.
Das ist ja süß.
Das sind Carrera-Bahnen, das alles, ne? Da ist hier Barbie-Bumut
erzogen.
Bumm, alles riesengroß. Und dann immer so Mini-Plüschtiere. Und nee, komm, mach mal so. Und dann war 2. Schulklasse, 3. und letztes Jahr war 4. Und da war sie schon, weil sie wusste ja, was kommt. Und dann hatte sie mich auch davor einmal angerufen, ne, wann ich komme. Zuckersüß. Und dann haben wir es auch gemacht. Dann war sie aber trotzdem eher dann zurückhaltend, als sie wieder die Möglichkeit hatte. Aber dieses Jahr, jetzt ist sie in einer weiterführenden Schule, hat auch ein Handy. Ich habe gesagt, wir machen das, aber nichts Digitales.
Das ist gut.
Das ist physisch, ne? Was physisch. Und sie scharrt schon mit den Hufen. Also sie wird selbstbewusst sein. Ich muss mal gucken, wie lange ich das noch durchziehen kann.
Ja, bald kippt das.
Ja.
10.000 Euro der Besuch hier.
Muss ich mal schauen. Aber ich werde mich
nächstes berichten. Jahr, wir sind ins Borolack.
Ja. Ja.
Schön Austern probieren.
Der Privatinsolvenz.
20 Austern.
Nummer 2.
Danke dir für das Jahr.
Danke, Mario.
Wirklich. Also wir, glaube ich, können sehr zufrieden, stolz sein. Danke dir für alles.
Danke euch.
Danke auch ans Team und danke an euch vor allem auch. War wirklich ein tolles Jahr. Es war ein anstrengendes Jahr, aber es hat trotzdem, hat sich alles gelohnt. Und ich hoffe, ihr habt jetzt auch dann schöne Feiertage. Es kommen natürlich noch einige Videos, alles Briefing und Interviews. Könnt ihr euch drauf freuen. Und wir sind auch bald zurück.
Ho, ho, ho.
Ho, ho, ho. Danke euch schon mal, schöne Feiertage. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.